So, alles aufgeräumt und jeder hat seinen Platz gefunden. So ordentlich wird das in unserer Predigt oder in dem Predigttext nicht weitergehen. Wir haben ein paar Palmwedel gehabt und es wurde herumgewedelt, es wurde auf den Palmsonntag eingegangen. Der Text, den ich mit euch heute mir anschauen möchte, bringt eine große Action. Irgendetwas, was man wirklich sehr gerne im Kindergottesdienst mit den Kindern erzählt, da ist Handlung, da passiert etwas, da gibt es etwas ganz Besonderes mit Jesus und eine große Unordnung. Über Unordnung, über Sorgen, über Nöte kann man mit Kindern sehr gut reden, weil die Kinder das verstehen. Ob die Erwachsenen immer das so verstehen und mit nachvollziehen können, werden wir sehen. Der Text, über den ich heute predigen möchte, steht in Matthäus 14 in den Versen 22 bis 33. Er hat verschiedene Überschriften. Die Überschrift, die ich ihm und der Predigt heute gegeben habe, heißt Glaubensschritte sehen, gehen und verstehen. Matthäus 14, Vers 22 bis 33. Ich lese den Text erst einmal im Zusammenhang nach der Einheitsübersetzung. Und sofort drängte Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer vorauszufahren, während er das Volk nach Hause schicken wollte. Und als er die Menge nach Hause geschickt hatte, stieg er für sich allein auf die Bergeshöhe hinauf, um zu beten. Als es aber schon später Abend geworden war, war Jesus immer noch dort allein in der Einsamkeit. Das Boot war aber schon viele Stadien weit vom Land entfernt und wurde in der Mitte des Sees von den Wellen hart bedrängt, denn sie hatten Gegenwind. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus auf sie zu, indem er über das Wasser ging. Als die Jünger ihn auf dem Wasser kommen sahen, erschraken sie und schrien: „Das ist ein Gespenst!" Und sie schrien laut auf vor Angst in Panik. Doch sogleich begann Jesus zu ihnen zu reden und sagte: „Seid getrost, fürchtet euch nicht, ich bin es doch." Petrus aber antwortete darauf und sagte: „Herr, wenn du es schon bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser über den See zu dir zu kommen." Jesus sagte: „Komm." Da stieg Petrus aus dem Boot, lief auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber dann den starken Wind sah, bekam er Angst. Und als er zu sinken begann, schrie er auf und rief laut: „Herr, rette mich!" Diesmal habe ich nicht geschrien, ne? „Herr, rette mich!" Und sofort streckte Jesus seine Hand aus, ergriff ihn und sagte: „Kleingläubiger, Schwachgläubiger, weshalb hast du gezweifelt?" Als sie nun in das Boot eingestiegen waren, flaute der Wind ab. Die Jünger aber, die im Boot waren, fielen vor Jesus nieder und sagten: „Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn." Sie fuhren dann auf das Ufer zu und landeten in Genezareth. Als die Männer dieses Ortes Jesus erkannten, schickten sie Boten in die ganze Umgebung. Und man brachte alle Kranken zu ihm. Und die baten ihn, er möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Da ist es also, das Gespenst. Das, was alle Kinder wissen, wo sie Angst und Sorgen vorhaben, endlich hören sie im Kindergottesdienst. Ha, es steht sogar in der Bibel drin. Die Jünger Jesu sind also der Meinung, es gibt Gespenster. Und mit dieser Ausmalung hast du als jemand, der Kindergottesdienst gestaltet, sofort das Herz der Kinder gepackt. Du bist in ihrer Lebenswirklichkeit angekommen. Endlich redet jemand, endlich redet ein Erwachsener ernsthaft darüber. Und wenn du weiter Kindergottesdienst gestaltest mit den kleinen Kindern, lässt man meistens diese Geschichte hinterher kreativ gestalten. Da werden Bilder gemalt und je dunkler das Bild, je höher die Wellen, desto begeisterter die Mitarbeiter. Das Kind hat es verstanden. Und wenn es dann noch schreiben kann, vielleicht ab einer gewissen Klasse und draufschreibt, Jesus ist immer stärker und hilft und rettet, ist man glücklich und sagt, die Kinder haben wirklich viel erfasst und begriffen von dieser Geschichte. Ja, das ist die Wahrheit, die mit da drin steckt. Das ist ein Teil der ganzen Wahrheit, aber die Geschichte umfasst noch viel, viel mehr. Und ich habe es nicht für umsonst so genannt, Glaubensschritte sehen. gehen und verstehen. Eingebettet ist diese Geschichte in eine ganz dramatische Ereignisserie. Und sie wird uns nicht nur in Matthäus berichtet, sondern auch im Markus- und im Johannesevangelium, wobei Markus und Johannes, da komme ich später drauf, einen kleinen Teil dieses Berichts weglassen. Eingebettet ist es in das Geschehen, dass Jesus eine Nachricht bekommt, die Nachricht von seinem Freund, von seinem Wegbereiter, Johannes dem Täufer, dass er ermordet worden ist. Und Jesus hört dies und wird traurig und möchte sich zurückziehen. Jetzt muss er allein sein. Jesus, der Sohn Gottes, war von dieser Nachricht überrascht und er möchte sich zurückziehen. Und er schickt die Jünger ins Boot, er geht mit ins Boot und fährt auf die eine Seite von diesem See herüber. Es ist halt blöd gelaufen, dass Jesus dort nicht allein war, weil die Menschen irgendwo bei diesem See das mitbekommen haben, dass er mit dem Boot fährt. Anscheinend war das Boot sehr langsam. Die Menschen liefen um den See drumherum und am anderen Ufer erkannte man Jesus. Sie kamen alle zusammen und er heilte sie. Eine große Veranstaltung von Menschen, die krank waren, die Jesus heilte, denen er erstmal alles Gute tat. Von dem Menschen ließ Jesus sich in seinem Programm, in seinen Ablaufen unterbrechen. Und dann wurde es Abend und dunkel. Und die Menschen sollten nach Hause gehen. Das war für die Jünger schon ganz klar. Endlich, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Ruhe. Aber Jesus lässt sie nicht einfach nach Hause gehen, sondern sagt, wir müssen sie noch irgendwie speisen. Und da kommt dieses große Wunder, das ihr auch kennt, von der Speisung der 5000 aus 5 Broten und 2 Fischen. Und als die vollendet war, als die vorbei war, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, so und jetzt. Jetzt fängt diese Geschichte an. Jetzt geht ihr in das Boot und fahrt auf die andere Seite des Ufers. Und Jesus geht alleine auf den Berg. Was solltest du noch wissen? Du solltest noch wissen über diesen See Genezareth, ungefähr wie groß er ist. Der ist nämlich nicht so groß oder so klein wie so ein kleiner Baggersee hier, wo man sagt, mit dem Schlauchboot eben geschwind rübergerudert. Der See Genezareth, so habe ich nachgelesen, hat 168 Quadratkilometer Fläche. Sagt einem natürlich nicht viel, ist doppelt so groß wie der Chiemsee. Sagt uns schon eher was. Ja, also ein bisschen größeres Gewässer ist das Ganze, bekannt und berüchtigt für Wellen, Wind und Sturm. Jesus will sich zurückziehen und jetzt schickt er die Jünger, die er eigentlich mitgenommen hat, wieder ins Boot. Und die Jünger sind total gehorsam und gehen in das Boot und fahren erst einmal herüber. Der See und das Boot, das sind die normalen Lebensumstände eines Fischers. Die meisten Jünger waren ja Fischer. Das war überhaupt nichts Außergewöhnliches für sie, auch nicht in der Nacht über den See zu rudern. Sie kannten die Nacht und sie kannten die Nachtschichtarbeit. Sie kannten das Rudern, sie kannten Sturm und Wellen. Das war das normale Risiko für sie auf diesem See. Sie kamen aus der Trauer. Und sie kamen aus überwältigender Freude über das Wunder, dass Jesus alle Menschen, die zu ihm kamen, geheilt hat und dass er sie gespeist hat. 5000 Männer, die Frauen und Kinder nicht mitgezählt, mit 5 Broten und 2 Fischen. Sie sind auf dem Weg, den Jesus ihnen gesagt hat. Sie machen nicht einfach so eine Just-for-Fun-Joy-Reise, sondern sie sind dort in dem Boot auf dem Weg zum anderen Ufer, weil Jesus wollte, dass sie sich auf diesen Weg machen. Und nun kommt der Sturm. Nun kommt der Wind, nun kommt der Gegenwind, nun kommen die Wellen. Immer nur bei Jesus sein wäre sicherer. Aber Jesus hatte die Jünger fortgeschickt. Was nun? Sie sind in diesem Boot, in dem Boot ohne Jesus. In dem Boot auf dem Weg, den Jesus ihnen aufnötigte. Und ein großer Sturm, eine dunkle Nacht, das kann unheimlich sein. Ich habe es vor Jahren einmal gemacht, als wir am Bodensee waren, der natürlich noch wesentlich größer ist, und ich mit den Kindern, Neffen und Nichten eine Nachtwanderung am Bodensee machte. Da hatte ich mir von der Firma so einen 1000 Meter weit strahlenden Handleuchter mitgenommen, Batterieleuchter mit einem großen, dicken, fetten Akku. Und wir sind da entlang gegangen und irgendwann im Nebel in der Nacht haben wir über den See geleuchtet und gestrahlt und wollten die Schweizer Berge anleuchten. Und so weit hat es nicht gereicht, aber mitten auf dem See waren Schwäne. Da Das sah schon ein bisschen gespenstisch und gruselig aus. Schwäne spiegeln sich gut in so einem hellen Licht. Die Kinder waren begeistert, aber erstmal gruselten sie sich. Nun, dass Schwäne auf irgendeinem See hin und her schwimmen, mag ja noch normal sein. Dass Wellen da sind und ein Sturm vielleicht auch. Aber jetzt stell dir vor, du bist in diesem Boot. Und du kämpfst und du ruderst. Und du sitzt wahrscheinlich auch nicht im Trockenen, denn wenn die Wellen so hoch sind, wie die Kinder das malen, höher als wie das Bild vielleicht reicht, dann schwappen sie ja auch mal ins Boot herein. Ach so, ein Mist, bist du ja ganz nass. Und dann plötzlich eine Gestalt. Eine Gestalt auf dem Wasser. Das ist nicht so einfach wegzustecken. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du eine Gestalt auf dem Wasser siehst und ziemlich sicher bist, das ist nicht jemand, der da irgendwie von einem Boot dahergezogen wird, sondern der ganz normal dahin geht, daherläuft. Wir versuchen ja immer, aus unseren Erfahrungen zu reflektieren, kann das sein, wie ist das einzuordnen? Für diesen Vorgang gab es keine Erklärung, keine Erfahrung. Ja, selbst die frommen Juden, die Jünger Jesu, die sich auskannten in den heiligen Schriften des Alten Testaments, da gab es sowas nicht. Wenn irgendjemand ein Wasser durchqueren musste und hatte keine Brücke und hatte kein Boot, dann wurde irgendwie gebetet, Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, und das Meer spaltete sich. Überquerung des Jordan vom Volk Israel, die Priester gehen in den Jordan rein, der bleibt stehen, sie konnten trockenen Fußes durchgehen. Prophet Elia über einen Fluss will er rübergehen, legt auch sein Kleidungsstück auf den Fluss, er spaltet sich, er konnte trockenen Fuß rübergehen. Das ist die Erfahrung, das ist der biblische Kontext. Und hier jemand, der auf dem Wasser geht. Also bitte lacht nicht über die Jünger, wenn sie sagen, das ist ein Gespenst. Sie sind dort, wo Jesus sie hingestellt hat. Sie sind auf dem Weg, den Jesus von ihnen wollte. Sie sind nicht auf dem Weg zu irgendeiner Mitarbeit in einer Gemeinde oder sonst was. Sie sind einfach in einem Boot ganz normal unterwegs. Jesus hatte gesagt, geht dorthin. Der Sturm tobt. Sie sind ohne Jesus dort. Das wissen sie. Und plötzlich eine Figur im Dunkeln auf dem See. Der Gegenwind kommt und die Angst ist da. Wenn Angst da ist, wenn Angst in dein Leben kommt, unsichere Situationen, Unbehagen, dann fängt das Kopfkino an zu spielen. Und die Lebensangst, die Bedrohung der Situation wird enorm groß. Die verschiedenen Berichte, die es darüber gibt, nicht nur in Matthäus, sondern auch im Markus und im Johannesevangelium, beschreiben, wie Jesus auf dem Wasser geht, etwas unterschiedlich. In dem einen hört man heraus, er wollte wie an dem Boot vorbeigehen, in dem anderen, er kam auf das Boot zu. Und stellt euch das einfach nur mal plastisch vor. Ihr rudert dort mit einer Zielrichtung vor Augen und plötzlich kommt euch jemand entgegen. Und ein paar Minuten weiter wisst ihr, das ist Jesus, der ja eigentlich hinter euch auf dem Berg war. Also total durcheinander, eine totale Situation, die irre schwer ist. Und wann kommt er? Du hast das genau verstanden. In der vierten Nachtwache, nur die vierte Nachtwache ist für uns ja kein griffiger Begriff. Die vierte Nachtwache, man hatte ja die Tage und die Nächte damals so unterteilt, das war etwa um 3 Uhr morgens. Um 3 Uhr morgens. Das heißt, die Jünger haben irgendwann vom Dunkelwerden an gerudert. Ihr wisst, wie groß der See ist. Man rudert ziemlich viel. Sie werden wahrscheinlich nicht mehr ganz so frisch sein. Und ich weiß nicht, wie du reagierst, wenn du übermüdet bist. Vielleicht bist du dann auch eher mal ein bisschen gereizt oder angespannt. Der Wind bläst, die Wellen toben, das Gespenst oder was es auch immer ist, läuft. Und du musst dich irgendwie entscheiden. Aber da gibt es etwas sehr Barmherziges, etwas sehr Gnädiges in dieser Situation. Wir haben die ganze Situation uns angeschaut, jetzt aus dem Blick der Jünger. Lass uns das in dem dicht gedrängten einmal ansehen, aus dem Blick Jesu. Jesu brauchte die Ruhe, brauchte die Auszeit und wollte sie alleine für sich haben auf dem Berg. Aber oben auf dem Berg, so schreibt es das Johannesevangelium, sah er, wie die Jünger Not im Boot hatten und wollte bei den Jüngern sein. Und weil er bei den Jüngern sein wollte, geht er zu ihnen und geht auch über das Wasser. Für die Jünger, wenn wir wieder zurückschauen, ist die Furcht aber so groß, dass der Helfer Jesus schwer zu erkennen ist. Und er wird eher als eine weitere Bedrohung analysiert. Das muss schon komisch sein. Da muss die Nacht richtig dunkel gewesen sein, dass sie Jesus, diesen Menschen, mit dem sie zusammen waren, auch als Person von der Körpersilhouette nicht erkannten, sondern dachten, es könnte ein Gespenst sein. Und dann ergreift Jesus die Initiative. Das tut er immer wieder, wenn die Not groß ist, und er spricht. Und wie gut ist es, wenn wir eben nicht nur das Äußere, die Silhouette eines Menschen, sondern auch seine Stimme kennen. Wie gut ist es, dass die Jünger die Stimme Jesus kannten und dieses barmherzige Wort hörten: Seid getrost, fürchtet euch nicht, ich bin es doch. Jesus spricht mit dieser Stimme unterschiedlich in dein Leben und in dein Herz, in jeder frohen, aber auch in jeder schweren Situation. Wie gut kennst du eigentlich die Stimme Jesus? Petrus hört die Stimme, die er kennt, und muss jetzt entscheiden, bilde ich mir hier etwas ein, oder ist das vermeintliche Gespenst gar kein Gespenst? Ist es Jesus? Die Stimme kenne ich. Und Petrus hat allen Mut und nimmt ihn zusammen und sagt: Herr, wenn du es bist, lass mich zu dir gehen. Petrus weiß und spürt, wenn ich bei Jesus bin, dann bin ich sicher. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Jesus oder es ist nicht Jesus. Entweder ist die vertrackte Situation, in der ich bin, so ausweglos, dass es total egal ist. Wenn es nämlich ein Gespenst ist, wird es mit uns sonst irgendetwas machen. Wir werden sowieso untergehen hier in diesem See. Oder es ist Jesus, der Helfer. Und dann möchte ich nicht mehr in dem Boot sitzen bleiben, sondern dann möchte ich bei Jesus sein. Welchen rationalen Sinn macht es eigentlich, zu Jesus hinzugehen und aus dem Boot auszusteigen? Es macht überhaupt keinen rationalen Sinn. Wenn er jetzt gesagt hätte: Jesus, gut, dass du endlich kommst, wenn du es bist, mach doch erstmal hier ein bisschen Ruhe auf dem See, dass wir schön unsere Bötchenfahrt zusammen fortsetzen können. Nein, er hat die Stimme gehört und für ihn gibt es nichts anderes. Die Umstände sind nicht mehr für ihn entscheidend. Für ihn ist entscheidend, bei Jesus zu sein. Sein Glaubensschritt geht dahin, dass er bei Jesus sein möchte und nicht einfach sagt: Na wunderbar, los, ich marschiere jetzt und das wird schon klappen. Sondern er hat die Idee und er legt auch seine Idee praktisch zu Jesu Füßen. Er legt sie ihm hin und sagt: Herr, wenn du es bist, dann befehl mir. Er bittet ihn. Und Jesus lässt sich auf die Idee, auf die Kreativität, auf die Überlegungen des Petrus ein. Komm, ein Wort, alles gesagt. Da hat er sich was eingebrockt. Weil bis jetzt hat er die große Klappe gehabt, die er so oft gehabt hat, für die ein Petrus ja bekannt ist, und hat als Wortführer hier etwas gesagt, und Jesus nimmt ihn persönlich beim Wort. Jesus sagt nicht: Kommt alle. Die 11 anderen im Boot sind eigentlich total ausgeblendet in dieser Situation. Ja? Ist auch kein anderer berichtet, der sagt: Oh, wenn der Petrus das macht, dann will ich das auch. Oder der ihm hinterher stolpert. Nein, es ist ganz einzig und allein Petrus, der diesen Glaubensimpuls hat, der ihn Jesus hinhält und von Jesus gesagt bekommt: Komm. Und der dann allen Mut zusammennehmen muss, umzukommen. Erst das eine Bein über den Bootsrand und dann das andere Bein. Und dann das Erlebnis, dass das Wasser trägt. Ein großes Wunder. Die anderen 11 bleiben im Boot und sind Zeugen davon. Und sie machen es nicht nach. Ihr Weg ist ein anderer. Jetzt könnte man, wenn die Geschichte hier enden würde, sagen: Mensch, was für ein Glaubensheld. Toll und prima. So möchte ich auch sein. Also in irgendwelchen Situationen, kritische Situationen mögen wir alle nicht, aber in den Situationen irgendetwas von Gott erkennen, erfassen und einen Glaubensschritt wagen, und bestens ist es, und Wunder kann ich selber auch erleben. Nein, in der Sicherheit und in der Begeisterung des Glaubensschrittes, des Glaubensgehorsams, passiert etwas Neues. Ja, ein Glaubensgehorsam war es, denn Petrus ging ja erst los, nachdem Jesus gesagt hat, komm. Was wäre eigentlich gewesen, wenn Petrus nicht losgegangen wäre, nachdem Jesus kommen gesagt hätte? Petrus ging los und jetzt hören wir noch einmal genau hin. Er sah den Wind. Wer von euch hat schon mal Wind gesehen? Keiner. Wir sehen die Auswirkungen vom Wind. Wenn wir hier drin sitzen und da draußen die Bäume sich mal bewegen würden. Wir spüren die Auswirkungen vom Wind, wenn wir in dem Ruderboot auf dem See sind und der Wind uns entgegenbläst. Den Wind sehen können wir nicht. Petrus sieht den Wind. Unsichtbare Bedrohung wird sichtbar, als er einen Glaubensschritt tat. Der Glaubensschritt garantiert nie einem Menschen, dass jetzt alles einfach und easygoing und problemlos ist. Falsche Erwartungen. Matthias, hast du vorhin gesagt, welche Erwartungen haben wir an Jesus? Ich mache den Glaubensschritt und dann passiert mir nichts mehr, dann ist alles sicher. Nein, ein neuer Angriff kommt. Petrus sieht den Wind und mit dem Sehen des Windes lässt er seinen Blick von Jesus abschweifen. Er sieht die Umstände, er sieht den Wind, er sieht die Wellen, die ja auch vorher schon da gewesen sind, und er schaut nicht mehr auf Jesus. Er sinkt. Peinliche Situation. Da ist er wieder, der Kerl mit der großen Klappe. Hätte er nur nichts gesagt. Oder hätte Jesus vielleicht irgendetwas anderes gesagt? Er hatte ja schon oft solche Ideen. Er hatte im Vorfeld schon mal die Idee gehabt, als er mit Jesus auf dem Berg war, einfach mal ein paar Hütten zu bauen. Hatte Jesus gefragt, sollen wir hier mal ein paar Hütten bauen, damit wir länger hier sind? Nein, hat Jesus gesagt. Später hatte er auch mal wieder noch diesen großen, offenen Mund und ging heraus auf Jesus zu, als Jesus sagte, er wird leiden, er wird sterben. Hat er gesagt, nein, Jesus, auf gar keinen Fall, das kann nicht sein, das müssen wir anders machen. Hat Jesus auch gesagt, nein. Hier hat Jesus gesagt, ja, komm. Und er ging, er war gehorsam und er sank. Also wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, ich hätte das sicherlich sowieso nicht so gesagt und gemacht, aber ich bin ein Mensch, der sehr perfektionistisch veranlagt ist. Mir wäre das so peinlich, mit Sicherheit vor den anderen 11 Jüngern, hätte ich gesagt, okay, dann ist es jetzt vorbei, dann sinke ich jetzt und kann keiner über mich lachen, braucht keiner was Dummes sagen. Das war's. Petrus nicht. Wir merken an dem, dass es bei Petrus eben nicht so ist, dass er sagt, jetzt überlasse ich mich einfach mal meinem Schicksal, ich kann eh nichts ändern. Dass Petrus diesen Schritt nicht gegangen ist, um sich selber als den König der Jünger vor die anderen vorzustellen, um zu zeigen, was er für ein Glaubensheld ist, was für tolle Ideen er hat. Sondern Petrus ist diesen Schritt gegangen, weil er bei Jesus sein wollte. Wenn du es bist, da kann ich es nicht aushalten, länger im Boot zu sein. Ich möchte bei dir sein. Deswegen lass mich zu dir kommen. Wenn du die Macht hast, über das Wasser zu gehen, gib mir auch Anteil von der Macht. Und als er sank, weil er nicht mehr auf Jesus geblickt hat, da wusste er, der Jesus, der über dem Wasser geht, der die Kranken heilt, der ist stark genug, mich zu retten. Er wird ja nicht gerade 10 Zentimeter vor Jesus erst gesunken sein. Waren es viele Meter, waren es wenige, wir wissen es nicht. Wir wissen nur eins. Sofort, als er rief, streckte Jesus seine Hand aus und rettete ihn. Und stieg mit ihm zusammen in das Boot. Und erst nachdem Jesus in das Boot hereingestiegen war, beruhigte sich der Sturm. Jesus hat sich also darauf eingelassen, die Lebenselemente, die die Menschen bedrohen, mitzuspüren. Jesus hat sich darauf eingelassen, über den stürmischen See durch den Gegenwind zu laufen zu seinen Jüngern, weil er es nicht mehr aushalten konnte und bei den Jüngern sein wollte. Er hätte sich auch ans Ufer stellen können und mit erhobenen Händen dem See und dem Sturm befehlen können, dass er still wird und es wäre alles ruhig gewesen. Nein, das tat er nicht. Er ging, er stellte sich unter und in die Situation der Jünger. Und als Petrus sank, streckte er seine Hände aus und war noch ein bisschen näher bei ihm und rettete ihn. Was ist nun die Sicht der anderen Jünger? Wie gehen die mit dieser Situation um? Das, was wir so gerne machen in solchen Situationen, machen sie nicht. Sie machen keine Analyse, was man alles hätte besser machen können. Jesus hätte ein zweites Boot am Ufer stellen können, dann wäre er mit dem Boot gefahren, hätte nicht drüber laufen müssen, Petrus hätte nicht übers Wasser gehen müssen und er wäre nicht gesunken. Alles aus. Sie hätten bei Jesus bleiben können, andere Organisationen, und wären mit ihm zusammengefahren, da wäre auch alles sicher im Boot. Man hätte vielleicht über Petrus Schritt und seinen Unglauben sprechen können, machten die Jünger auch nicht. Jesus hatte ihn, als er im Boot war, kurz getadelt und nur gesagt, du Kleingläubiger, weshalb hast du gezweifelt? Du Schwachgläubiger. Der Zweifel hat etwas mit der Schwäche zu tun. Und damit war das Thema erledigt. Johannes, dem man ja oft so nachsagt, dass er ein bisschen mit Petrus vielleicht konkurrierte in seinem Evangelium, schreibt davon überhaupt nichts. Er ist nicht ausgestiegen aus dem Boot. Er hat zugeschaut. Er schreibt von der Sturmstillung und von der Speisung der 5000. Er schreibt nichts davon, dass Petrus auf das Wasser ging. Er schweigt darüber. Es ist die Sache vom Petrus und Jesus. Matthäus hat es berichtet, damit wir es erfahren und unser Glaube dadurch gestärkt wird. Die Jünger schweigen später über das Sinken und über das Gehen auf dem Wasser. Was sie aber tun, alle Jünger, Petrus eingeschlossen, im Boot, sie knien nieder und beten Jesus an. Sie erkennen, er hat eine totale Macht über Sturm, über den Wind. Er kann über das Wasser gehen, er stellt sich aber doch in unsere Situation und in unsere Elemente. Er macht nicht alles nur easygoing. Jesus, der sich auf den Weg gemacht hat, um bei den Jüngern zu sein. Er lässt sich von den Jüngern schon im Boot anbeten und dann ist das Boot auf der anderen Seite sehr schnell angekommen. Und als Jesus mit den Jüngern dann auf der anderen Seite des Sees angekommen war, da geht das alte Geschehen weiter. Die Menschen haben ihn wieder entdeckt. Die Nacht wird zu Ende sein, die Menschen sind auf. Also die Jünger haben einen Tag und eine Nacht jetzt durchgemacht. Und Jesus hat ja in der Nacht vorher gebetet, bis dass er über dem See ging. Und am anderen Ufer kommen alle Menschen wieder zusammen, bringen die Kranken. Und Jesus heilt sie auch nicht pauschal, sondern individuell den Saum seines Gewandes berühren und jeder, der das tat, wurde geheilt. Glaubensschritte, sehen und gehen und verstehen. Welche Glaubensschritte sehen wir hier? Wir sehen den Glaubensschritt der Jünger, aller zusammen, dass sie, als Jesus sie in das Boot schickt, erstmal in das Boot gehen und in dem Boot über den See fahren. Wir sehen den Glaubensschritt des Petrus, der entdeckt, das wird nicht ein Gespenst sein, der daran anknüpft, ich kenne diese Stimme, und zu Jesus gehen will. Wir sehen den Glaubensschritt Jesu, der die Jünger nicht allein kämpfen lassen möchte, sondern bei ihnen sein möchte. Genauso kann etwas Besonderes auch bei dir in deinem Leben sein. Wenn der Gegenwind bläst und der Boden unter den Füßen nicht mehr trägt, mitten in dem Alltagsgeschehen, wie in diesem Bericht bei der Bootsfahrt von Fischern, da, wo sie sich eigentlich auskennen, kommt der Gegenwind. Glaubensschritte geht hier jeder für sich allein. Der Petrus geht seinen und Jesus geht seinen. Und die anderen 11 Jünger im Boot auch. Glaubensschritte sind immer etwas Persönliches. Sie stärken, sie prägen, sie helfen später auf dem Weg. Die Glaubensschritte, die ein anderer tut, solltest du nicht einfach nachmachen. Es sind seine Glaubensschritte. Ich bin so dankbar, dass die 11 weder einen Tadel von Jesus bekommen haben, noch alle hinterhergesprungen sind, sondern sie haben erkannt, das ist eine ganz persönliche Sache jetzt zwischen Petrus und Jesus. Und sie haben es ausgehalten, im Boot, im Sturm zu bleiben, während Petrus auf den See ging. Und sie haben hinterher auch geschwiegen über sein Sinken und die Rettung und den Tadel Jesu. Glaubensschritte sind also niemals ein Selbstmarketing. Ich mache das, um allen anderen zu zeigen, wie geistlich ich bin, weil ich irgendetwas Neues wage, irgendetwas Neues, etwas Ungewöhnliches mich traue. Glaubensschritte machen auch nicht unbedingt Sinn für einen anderen. Es können andere Sachen sein, die dir in dein Herz kommen, wo du merkst, hier legt Jesus eine Betonung in mein Leben und das ist der nächste Schritt auf dem Weg der Nachfolge. Das macht sehr viel Sinn für dich, wie es für Petrus Sinn gemacht hat, auf Jesus zuzugehen. Für die anderen mag das nicht unbedingt Sinn machen, was du tust, und sie gehen auch nicht denselben Weg. Glaubensschritte sind immer ein persönliches Wagnis und sie werden geboren aus der Sehnsucht, bei Jesus zu sein. Wie viel Sehnsucht hast du, bei Jesus zu sein? Wir sind so oft auf uns selbst ausgerichtet. Petrus richtet sich zweimal auf Jesus aus, während die anderen Jünger nur zuschauen. Das eine Mal, als er erkennt, das ist kein Gespenst, sondern das wird Jesus sein, als er die Stimme hört, die er kannte und ihn ansprach. Das nächste Mal, als er sank und sagte, egal was gewesen ist, Jesus hat immer noch alle Macht und Kraft und wird mir helfen. Die Ausrichtung von Petrus, sein Bewusstsein, sein Blick und die Bewertung der Situation ist immer auf Jesus hin. Es geht also immer um Jesus. Immer nur bei Jesus sein, da wären wir am sichersten. Das habe ich vorhin schon gesagt. Jesus hat zu uns gesagt, eine kleine Zeit seht ihr mich nicht mehr. Das schließt sich ja an die Zeit, die wir jetzt Ostern bedenken. Wenn wir an Pfingsten und die Himmelfahrt denken, da sagt er, eine kleine Zeit seht ihr mich nicht mehr, aber dann komme ich wieder zu euch. Die Not kommt bedrohend auf dem Weg, den Jesus den Jüngern damals gewiesen hat. Die Not kommt bedrohend auch auf dem Weg, den du gehst. Der Gegenwind, die Wellen. Jesus mutet es dir zu. Jesus mutet es dir zu, nicht alleine im Boot zu sitzen. Es sind andere, auch hier in der Gemeinde dabei. Und jeder von euch, jeder von uns hat seine eigenen Glaubensschritte zu gehen in den Nöten, in den Stürmen. Die Bewährung des Glaubens wird eine andere Gestalt haben bei jedem Einzelnen. Und der letzte große Schritt, wenn wir das trainiert haben, die Glaubensschritte auf Jesus zu gehen, der kommt noch, wenn Jesus wiederkommen wird, um uns zu sich zu holen. Dann läuft er nicht wie ein Gespenst auf dem Wasser, aber er kommt in den Wolken und wird die Menschen zu sich rufen. Das heißt, es wird ein neuer, auch ein ganz praktischer Schritt nötig sein, den wir nicht einüben und trainieren können. Genauso wie Petrus nicht trainieren konnte, wie ist das denn mal 2-3 Tage vorher, kann ich vielleicht eventuell auch auf dem Wasser gehen? Oder als er in dieser Situation war, da konnte er nur noch vertrauen aufgrund des Vertrauens, das er schon gelernt hatte. Die Glaubensschritte, die Gott dir anbietet, dass du sie gehen kannst, nicht fordert, er bietet sie an. Die Ideen, die du hast, so wie Petrus Ideen hatte, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, die geh, wenn Jesus sagt, komm und geh ihn. Und lass, was deine Ideen sind, wenn er es nicht sagt. Jesus sehnt sich so stark danach, bei dir zu sein, wie er sich gesehnt hat, bei den Jüngern zu sein in dem Boot. Und du sehnst du dich auch so nah bei diesem König zu sein, dem König der falschen Erwartungen, dem König, der so anders ist, wie er sich nach dir sehnt. Glaubensschritte sehen, wie andere ihre Glaubensschritte gehen, ohne diese nachzumachen. Und eigene Glaubensschritte gehen, und zwar über den Horizont heraus, was dir bis jetzt schon bekannt ist. Glaubensschritte verstehen, die in deinem Leben dran sind, in dem Leben anderer. Glaubensschritte werden immer das sein, was dich, was mich näher zu Jesus bringt. Und was unser Herz dem Herzen Jesu näher zuführt. Wo ist Jesus in deiner Nähe? Wo wartet er, dass du einen Schritt auf ihn zugehst? Und wo wartet er, damit er dich berühren kann? Alle am anderen Ufer, die seinen Saum berührten, wurden geheilt. Was ist in deinem Leben, wo Jesus dich heilen möchte und darauf wartet, dass du sagst, hier bin ich, damit er dich berühren kann? Er zu dir sagt, komm. Dort, wo er es dir sagt, da komm und geh ihm wirklich entgegen. Er hat dich lieb und er will dir Gutes tun. Amen.